Danke Simon und danke dieser Band. Es ist irrsinnig, wie ihr spielt. Unglaublich schön. Und danke euch auch für die Unterstützung, die ihr Anja gebt. Ich bin mega froh, Anja zu haben. Sie macht einen super Job. Bei uns ist aber heute leider nicht da, weil sie mit einem Team vom Schiff unterwegs ist, in einer anderen Gemeinde. Also ich lasse euch herzlich grüßen. Mal so sagen. Vielleicht zu mir selber, damit ihr ein bisschen eine Ahnung habt. Mein Gebetsthema ist heute: Wie sieht Gott uns Menschen? Was man vor Augen hat oder eben nicht vor Augen hat, ist manchmal die Frage. Manchmal hat man Postkarte Schweiz oder eben vor der Postkarte Schweiz gibt es noch andere Sachen, die wir müssen wissen. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, kurz zu mir. Ich bin selber im Bernbiet aufgewachsen. Ich hoffe, ihr versteht meinen Dialekt, sonst müsst ihr auf Hochdeutsch umstellen. Ich bin Müllersohn, ich bin auf dem Land aufgewachsen, wohne heute mitten in der Stadt Zürich. Bin selber, mit 20 Jahren hatte ich drei doch gehabt, ich bleibe im Bernbiet, es gibt nichts anderes, ich kann ausser Hochdeutsch keine andere Fremdsprache können. Auch Gott hat mich dann rausgerufen, bin dann zuerst in OM geraten, bin zwei Jahre in einer Studentenarbeit unter Muslimen gewesen, in Italien. Und dann, nach einer Bibelshow in Aarau, bin ich dann für sieben Jahre mit meiner Frau in Kongo ausgereist. Bin dort im Busch draussen gewesen. Wirklich total auf dem Land draussen. Weiter weg von Strom und von Infrastruktur, Strassen und fließendem Wasser. Dann hat OM mich gefragt, wann ich zurückkomme, ob ich einsteigen würde. Und seit 20 Jahren bin ich wieder bei OM Schweiz und seit 15 Jahren der Leiter von OM Schweiz. Ich habe zwei Kinder, die jetzt gerade erwachsen worden sind, als letzte. Meine Tochter. Sie ist jetzt 19, sie ist adoptiert von Äthiopien und unser Sohn ist 25. Ja, zur OM. Ich muss nicht viel sagen. Tanja hat gesagt, ihr wisst sicher alles über die OM. Oder ich kann einen Test mit euch machen. Etwas, wo mich stark prägt, das ist Schiffsarbeit. Einige von euch sind vielleicht auch schon auf dem Schiff gesehen. Schiff, momentan haben wir ein Schiff, Logos Hope. Ich überlege, um ein zweites Schiff zu besorgen, weil der Bedarf ist ziemlich gross. Gesundheit. Das Schiff, Logos Hope war gerade in Veracruz und hat einen neuen Rekord aufgestellt. In diesen sechs Wochen sind eine Rekordzahl von Leuten an Bord gekommen. Also, man muss sich vorstellen, das Schiff hat 400 Mitarbeiter an Bord, es hat grosse Bücherladen mit etwa 6000 Büchertiteln und ein Theater, wo man Aufführungen machen kann mit 350 Personen. In diesen sechs Wochen sind insgesamt 226'000 Leute an Bord gewesen. Also das heisst im Schnitt etwa 7'000 Personen pro Tag. Und von dort her kann man da noch mehr über das Schiff erfahren. Anderswo bekannt ist bei OM, dass sie ist Teen Street, der Teenager-Kongress in Deutschland mit etwa 30 Nationen, wo immer wieder Leute bewegt, auch in meiner Familie bewegt hat, wo wir sie gesehen haben für die Kinder. Und meine beiden Kinder gehen jetzt immer noch jedes Mal. Das ist ein Muss. Dort muss man hergehen. Ja, das ist zur OM. Und OM, wüsste die Leute nicht mehr, was das heisst. Die einen sagen Operation Marriage. Das ist bei mir so. Ich habe meine Frau in London kennengelernt, aber sie ist von Zürich. Mein Team hat manchmal noch eine andere Bezeichnung für OM. Für sie heisst OM auch Markus. Ich werde aber heute über ein Thema reden, das mir sehr stark auf dem Herz liegt. Und zwar für uns alle. Wie können wir lernen, wie Gott uns Menschen sieht? Was für einen Blick hat er für uns Menschen? Ich werde euch Geschichte erzählen von Hans und von Graham. Der Hans und der Graham sind es. Sie waren zwei Jahre, die waren in Libanon unterwegs. Sie sind an ein Gebetstreffen gegangen, in ihrer Stadt. Sie waren aber recht früh dran und als sie durch die Bekaa-Ebene gefahren sind, haben sie plötzlich gemerkt, dass auf dieser Ebene ein Beduinenstamm sich eingerichtet hat. Der Hans hat zum Graham gefunden, hey, wir haben noch Zeit, hey, wir können doch einen Besuch machen. Dann sind sie zu diesem Beduinenstamm gegangen und der Scheik hat sie sehr wohlwollend empfangen, hat ihnen Tee offeriert und der ganze Stamm ist gekommen und hat ihn einfach zuhören. Und sie haben sie gefragt, warum kommt ihr daher, was macht euch, was wollt ihr uns erzählen? Und was denkt ihr, wenn man zu Beduinen geht und etwas über das Evangelium erzählen, wo könnte man am besten anknüpfen? Mit wem könnte man da am besten anfangen? Was denken Sie? Mit dem Wasser. Ja, sie brauchen Wasser. Aber wenn man so die biblische Geschichten anschaut, noch genauer. Abraham, natürlich. Sie haben angefangen, vom Abraham zu erzählen. Dann sind sie zum Isaac gegangen, zum Jakob. Und die hat gemerkt, die sind sehr offen, die wollen noch mehr wissen. Dann haben sie vom David erzählt. Dann haben sie angefangen, von Jesus zu erzählen. Und die Leute sind sehr aufmerksam gewesen. Und sie haben erzählt, wie Jesus Menschen auch geheilt hat, wie er gekommen ist und das Evangelium predigt hat vom Reich, das jetzt anbricht. Und was er alles gemacht hat. Und dann haben sie auch gesagt, wir sind jetzt beauftragt, anstelle von Jesus euch die gute Nachricht zu bringen. Dann hat der Chef gesagt, Moment mal, dann macht ihr genau das Gleiche, was Jesus damals gemacht hat. Dann hat er gesagt, ja, wir machen das Gleiche, wir verkünden die gute Nachricht vom Evangelium. Dann hat der Chef so gemacht. Und dann ist jemand rausgesprungen und ist kurz darauf aber zurückgekommen mit dem 10-jährigen Ahmed. Der Ahmed war taubstumm gewesen. Dann hat der Chef zu ihnen gesagt, also ihr macht genau das Gleiche, was Jesus damals gemacht hat. Dann könntet ihr für den Ahmed beten, dass er wieder hören und wieder reden kann? Der Hans hat den Graham angeschaut und der Graham hat den Hans angeschaut. Der Graham hat zum Hans gesagt, du hast die Idee gehabt, daher zu kommen. Ich bete für dich. Du kannst für den Ahmed beten. Und so hat der Hans angefangen, für den Ahmed zu beten. Wie es genau ausgeht, erzähle ich am Schluss der Predigt. Wie sieht Gott uns Menschen? Ich werde die Stelle mit euch anschauen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 35 bis 38. Und um das zu verstehen, müssen wir den Kontext sehen. Da sieht man eine riesige Volksmenge, die Jesus vor sich hatte. Und dann muss man verstehen, was vorher geschehen ist. Warum hat es so eine riesige Volksmenge gehabt, wo Jesus nachgegangen ist? Wenn wir das Matthäus-Evangelium anschauen, dann sehen wir, Matthäus 5 bis Kapitel 7 ist Bergpredigt. Schon da sind ganz viele Leute mit ihm gewesen. Aber von dort an geht es wie Schlag auf Schlag. Jesus hält einen Aussätzigen. Er hält die Knechte von einem römischen Hauptmann, die Schwiegermutter von Petrus. Er tut einen Seesturm stillen, tut zwei besessene Ausländer heilen. Ein Gelähmter wird geheilt. Er tut ein 12-jähriges Mädchen vom Tod auferwecken, tut zwei Blinde heilen und einen Besessenen. Es ist dicht aneinander geschrieben. Und man hat fast den Eindruck, Jesus reiht Erfolg an Erfolg. Und das hat überall hat das Gerücht gegeben und Leute haben geredet von diesem Jesus und Tausende sind ihm nachgefolgt. Und darum hat es nachher geheißen, dass das Volk hat gesagt, noch nie ist solches in Israel gesehen worden. Das ist genau vor diesen Versen, vor dem Vers 35 so. Im ganzen Volk hat man gesagt, noch nie hat man so etwas gesehen. Das wäre wie ein Blickschlag zielen. Damals hat man noch keinen Blick gehabt. Aber es hat eine andere Gruppe gegeben, nicht Pharisäer. Die haben gesagt, das ist vom Teufel. Sie haben ihn als Konkurrent gesehen. Als einer, der ihr Reich eindringt. Und jetzt sehen wir die ganze Volksmenge. Sie haben gemerkt, was Jesus macht. Und sie kommen, sie wollen wissen, wer ist der Jesus? Und Jesus sieht die Volksmenge, die kommt. Da heisst dann von Jesus selber, was er gemacht hat. Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Nochmal, Jesus hat ist in alle Städte und in alle Dörfer gegangen. Eigentlich sind ja Tausende von Leuten, die ihm schon nachfolgen. Sie wollten wissen, und gleich ist Jesus selber nochmal aufgebrochen. Er hätte locker können, einfach irgendwo in einem Haus bleiben sein und die Leute empfangen. Aber es ist ihm wichtig gewesen, in die anderen Dörfer zu gehen. Und das ist mir aufgegangen, als ich in Afrika war. Wir haben 7 Jahre in diesem Dorf gelebt. Da ist der Evangelist, der alte Evangelist, auf mich zugekommen. Er hat gesagt, ich habe noch 2 Sachen zu dir sagen, bevor du zurückgehst nach Europa. Zuerst einmal danke, dass du und deine Familie 7 Jahre bei uns waren. Aber das Zweite ist, wieso haben wir 1900 Jahre müssen warten, bis wir die befreiende Botschaft vom Evangelium bekommen haben? Wir haben in Zauberei gelebt. Wir haben im Dunkeln gelebt, in der Finsternis, in Hass. Und das Evangelium hat uns freigesetzt. Wieso haben wir so lange müssen warten? Und als er das gesagt hat, habe ich gesagt, es ist mein Anliegen, dass das hoffentlich bald niemand mehr muss sagen. Wieso haben wir so lange müssen warten? Und es gibt immer noch ganz viele Gegenden, ganz viele Leute, auch manchmal auch Subkulturen, die keine Ahnung haben und noch nie von Jesus gehört haben. Kürzlich habe ich gehört, wir hatten ein Flussboot für 3 Monate auf dem Rhein, wo unterwegs war. Und in Straßburg sind sie auf die Straße gegangen. Und dann haben sie eine Frau begegnet. Und sie jemand hat gefragt, dürfen wir dir etwas von Gott erzählen? Und die 22-jährige Frau hat gesagt, ich habe seit 22 Jahren darauf gewartet, dass mir jemand über Gott erzählt. Und gerade letzte Woche habe ich gesagt, Gott, wenn es dich irgendwie gibt, du dich mir offenbaren. Das ist Europa. In unserer Mitte. Was machen wir? Nochmal zu Jesus. Er ist gegangen in die Städte und in die Dörfer. Und er hat in einer Synagoge gelehrt. Er hat sie unterrichtet. Er hat quasi das Alte Testament ausgelegt. Er hat ihnen wahrscheinlich gezeigt, was den Messias so betrifft. Er hat das Evangelium predigt, verkündet. Evangelium heisst ja die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Und er hat alle geheilt, die krank waren, alle Gebrechen und Krankheiten. Und das Heilen, das Wort, das griechische Wort heisst hier Therapeio. Das kennen wir heute noch. Und die 3 Worte, Lehren, Predigen und Heilen, das haben wir auch so ein bisschen aufgenommen in diesen Worten Bildung, Hilfe und Hoffnung. Bildung, wir lehren. Hoffnung ist das Predigen vom Evangelium und Helfen ist Heilen von allen Krankheiten, dass wir den Menschen ganz praktisch beistehen. Wenn wir weitergehen, Vers 36, da kommen wir zu einem ganz interessanten Moment. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Es jammerte ihn. Das Wort, das hier gebraucht wird, wird eigentlich nur bei Jesus gebraucht, das griechische Wort. Das Planchizoma heisst es. Es heisst, es jammert ihn, es hat ihn buchstäblich bis zinnest innen hat ihn das betroffen gemacht. Er hat die Leute gesehen, hat hinter ihre Fassade gesehen und das hat ihn so betroffen gemacht, dass ihm buchstäblich den Magen umgedreht hat. Ich kann wirklich auch hier das Wort brauchen, es ist ihm buchstäblich schlecht geworden, wo er den Zustand der Menschen gesehen hat vor ihm. Und das Wort wird noch mehrere Mal bei ihm gebraucht. Nur bei ihm, bei Jesus, ausser der Ausnahme. Aber das ist Matthäus 14, zum Beispiel Vers 14. Er stieg aus dem Boot und fühlte Erbarmen mit den 5000. All die Leute, die kommen, die ihn suchen. Matthäus 15, 32. Mich jammert das Volk, dass sie 4000 Menschen gesehen im heidnischen Nachbarsland. Matthäus 20, Vers 34. Jesus hatte Erbarmen mit ihnen und berührte ihre Augen der Blinden. Oder Lukas 7, Vers 13, wo er gesehen hat, als der Herr sie sah, fühlte er Erbarmen mit ihr. Das ist die Witwe gewesen, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Und das Erbarmen hat ihn so ergriffen, dass er einfach hat etwas machen musste. Jesus braucht es auch noch bei dem Gleichnis, das Wort. Zum Beispiel im Gleichnis vom Schalksknecht. Da heisst, der Herr hatte Erbarmen mit dem Knecht und gab ihn frei. Der verschuldet war, der nicht mehr gewusst, wie er aus dem rauskommt, der Herr hat gesehen, in welcher Situation die Person ist und hat Erbarmen gehabt. Hat ihm seine Schuld vergeben. Und bekannt ist die Stelle Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater seinen Sohn von weitem hat gesehen, heisst, sah ihn sein Vater und fühlte Erbarmen. Er ist mit Erbarmen erfasst worden. Und was hat der Vater gemacht? Was war die Reaktion? Er ist ihm entgegengerannt. Und wer schon öfter mal im Nahen Osten war oder in Afrika, alte Männer rennen nie. Das ist eine Schande. Und da ist der Vater ist gerannt, als er seinen Sohn gesehen hat. Er hat quasi die Schande auf sich genommen, um den Sohn zu schützen. So tief ist das Erbarmen, dass Gott dir entgegenrennt, wenn er dich sieht, wenn er merkt, du brauchst ihn, du suchst ihn, du kannst nicht sein ohne ihn. Wieso hat ihn das so erfasst. Er hat gemerkt, sie sind zerstreut gewesen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Zerschunden, zerschlagen, abgeschürt am Felsen. Das war der Hinge gewesen. Wo hin und her geschleudert sind, wo orientierungslos sind. Das ist meine Frage an uns. Was für ein Bild haben wir von den Menschen, die wir um uns herum haben, hier in der Schweiz? Sind wir das Land, wo so viele Leute gestresst sind? Sind wir nicht ein Land, das eine hohe Suizidrate hat? Sind wir ein Land, wo viele gehetzt sind und gestresst? Laut Statistik, die ich gelesen habe, ist Zürich, die Stadt Zürich, die schnellste Stadt von Europa. Vom Laufen her. Müssten wir nicht manchmal da schauen. Als mein bester Freund aus dem Kongo mal auf Besuch war, haben wir ihn gefragt als Schweizer, was würdest du als Afrikaner uns raten? Und er hat uns gesagt, laufen langsamer. Und fragt, ja, wieso? Was meinst du damit? Dann sagt er, die laufen das so schnell, die haben gar keine Zeit mehr für die anderen zu sehen. Würdet ihr langsamer laufen, würdet ihr sehen, wer euch entgegenkommt und vielleicht zu merken, die Person ist in Not und könnt ein Gespräch anfangen. Etwas, was wir vergessen haben, vielleicht verloren. Wie sehen wir die Menschen um uns herum? Ist nicht gerade die emotionale Armut ein Riesenproblem bei uns in Europa, in der Schweiz? Mutter Therese hat mal gesagt, die grösste Armut, die es gibt, ist Einsamkeit. Sind wir nicht ein Land, das sehr viel Einsamkeit hat? Ich lebe in der Stadt Zürich im Uni-Quartier, wo der höchste Prozentsatz von einer Person im Haushalt hat. Ich glaube, etwa 60% von einem Haushalt sind eine Person im Haushalt. Wie sehen wir die Menschen um uns herum? Was für einen Blick haben wir für sie? Oder sind wir nicht manchmal, merken manchmal, wir Christen sind manchmal gleich wie die Pharisäer. Was wir sagen, sie haben damals gesagt, das Volk, das nichts vom Gesetz weiß, ist verflucht. Sagen wir nicht manchmal, die sind selber schuld, wenn sie Gott nicht nachfolgen, Recht gesehen. Das ist genau das, was sie brauchen. Gott soll sie strafen. Aber ich glaube, dass Jesus eine andere Haltung hat gegenüber den Menschen um uns herum. Mir ist Heike Sinn gekommen, eine Mitarbeiterin von uns, die zum ersten Mal überhaupt hat mitgearbeitet unter den Drogenabhängigen der Stadt Zürich. Sie hat im Christenhäuschen gearbeitet und ist der erste Tag gesehen, mega nervös, was sie jetzt macht. Sie hat noch nie mit so Drogenabhängigen gearbeitet. Und tatsächlich, eine Frau kommt auf sie zu und sagt, kannst du mir einen Kaffee geben? Sie hat gemerkt, das ist eine Frau vollpumpt mit Drogen und sie hat nicht gewusst, was machen. Dann hat sie gesagt, zum Glück kann ich einen Kaffee besorgen. Sie hat sich umdrehen, hat die Kaffeemaschine bedient und hat gesagt, in dieser Zeit habe ich gebetet und Gott hat etwas gemacht in meinem Herz. Als ich mich umdreht, habe ich nicht mehr die Drogenabhängige gesehen, sondern ich habe einen Menschen gesehen, den Gott liebt. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, wie wir Menschen sehen. Und wenn wir sehen, wie die Not da ist, das kann bei meinem Schulkollegen sein, bei meinem Arbeitskollegen, mit dem wir zusammen Fußball spielen. Oder mit dem wir zusammen vielleicht sonst etwas unternehmen. Mein Nachbar. Wie gehen wir denn vor? Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, wenn ich Jesus weg war, die Arme hinterher krempeln und anfangen zu arbeiten. Aber Jesus sagt, nein, es gibt noch ein grösseres Problem. Nebst dem. Und zwar, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Wir haben zu wenig, die anpacken. Darum sagt er, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ein typisches Phänomen im Reich Gottes. Es gibt zu viel Arbeit, aber zu wenig Mitarbeiter. Und ich glaube, dass wir oft in Gefahr sind, dass wir uns ein bisschen, uns das bequem machen im Lernstuhl. In der Komfortzone, wie man so sagt. Das griechische Wort, das da gebraucht wird, dass er Arbeit in seine Ernte sende, ist viel zu schwach. Auf Deutsch, viel zu schwach. Eigentlich ist das Wort, das da gebraucht wird, dass er Arbeit in seine Ernte hinauswerfe. Rausschiessen. Quasi zu seinem Komfortzone aus. Etwas machen, wo man sich vielleicht gar nicht hätte zutraut. Buchstäblich kann man sagen, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und damit ist nicht nur der gemeint, der Vollzeitdienst macht, sondern ich denke, jeder von uns. Es braucht vielleicht Überwindung, mal zum Nachbarn zu gehen oder mit dem Nachbarn etwas anzusprechen, was einem wichtig scheint. Oder einfach kurz Zeit haben, mit diesen Leuten zu verbringen. Es ist nicht nur der Vollzeit, der damit gemeint ist. Oft wird es für Vollzeit gebraucht. Aber ich merke, wie wichtig das manchmal ist, dass man mal auch einen Schritt wagt. Raus aus ihrer Komfortzone. Ich habe am Anfang gesagt, ich war Berner gewesen. Durch und durch. Ich dachte, ich komme nie aus dem Bernbiet raus. Ich habe so drei Sachen gehabt. Als ich zum Glauben kam, mit 17, habe ich gesagt, ich gehe nie ins Ausland, ich gehe nie auf Afrika, ich gehe nie in eine fromme Bibelschule und ich heirate nie eine Frau aus Zürich. Und auch das ist so meine Komfortzone, die ich mir gebaut habe. Und ich weiss nicht, welche Komfortzone du dir manchmal baust. Aber Gott hat sie zum Glück alle zerstört. Zum ihm Segen. Ich habe gemerkt, dass ich war auch schwach in der Sprache. Französisch, furchtbar. Meistens ein Dreier. Darüber aus ist es nicht gegangen. Und ich merkte, ich dachte, ich habe überhaupt keine Sprache. Dann bin ich an die OM-Konferenz gekommen. Damals hat man schon an der OM-Konferenz entschieden, wo man hergeht. In Wallisellen im Büro haben sie mir gesagt, also deine einzige Karrierechance ist Österreich. Und ich dachte, okay, ich gehe nach Österreich. Komme ich an die Konferenz und dann hat mich jemand angefragt, kannst du Italienisch? Und ich gesagt, ja, ich bin das erste Mal überhaupt in der Ferien gewesen, ich habe 10 Wörter. Gelati, Pasta, Lasagne, Espresso. Ich dachte, das reicht. Wir brauchen so einen wie dich. Und dann bin ich in das Team gekommen, als einziger Nachzügler, und habe versucht, in der Englisch zu lernen, und habe gemerkt, hey, ich lerne Sprache ganz anders. Ich muss mit den Leuten zusammen sein, und dann wollte ich mit den Leuten reden. Und ich habe sehr schnell Italienisch gelernt, gleichzeitig noch das Englisch aufgefrischt. Und später ist die Berufung gekommen in Kongo, wo sie Französisch reden. Ich habe leider meinen Französischlehrer nie mehr getroffen. Und er hat mal gesagt, du hast null Chance in einem französisch sprechenden Land. Auch manchmal können Lehrer einem so einen Rahmen setzen, wo man denkt, ich bleibe in dem. Aber Gott kann viel mehr machen, als du denkst. Und ich hatte das Gefühl gehabt, der Musiklehrer hat auch gesagt, du bist völlig unmusikalisch. Aber in diesem OM-Team in Italien bin ich der Einzige, der drei Griffe gespielt hat mit der Gitarre. Und dann haben sie gesagt, kannst du unseren Worship leiten mit der Studentenarbeit? Da habe ich mit drei Griffen, habe gemerkt, hey, das liegt mir, das mache ich gern. Darum, manchmal muss man ausprobieren. Und Gott öffnet ganz neue Türen. Und Gott kann das. Und manchmal auf ungewohnte Art und Weise. Aber es ist deine Haltung, die am wichtigsten ist. Lass dich herausfordern mit einer Liebe, die, wie sie Jesus auch geprägt hat, wie er auf Menschen zugegangen ist. Das Wort, wo nur bei Jesus ist, das Blanchizomai, kommt nur einmal in einem anderen Kontext vor. Der Paulus braucht das im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12. Da sagt er zu der Gemeinde, so zieht nun als Gottes Heilige und Geliebte, Auserwählte, mitleidsvolle Barmherzigkeit an. Paulus sagt quasi, so wie Jesus Menschen gesehen hat, so sollen wir uns anlegen, so sollen wir unser Herz haben, so sollen wir auf Menschen zugehen, so sollen wir sie sehen. Sind wir bereit, das anzulegen? Ich werde aufhören mit der Geschichte von Hans und von Graham. Hans und Graham waren immer noch am Betten. Sie haben gebetet. Und der Graham hat gedacht, oh, das kommt nicht gut. Und sie haben weiter gebetet. Aber in dieser Zeit, wo sie gebetet haben, ist der Hans und auch der Graham, sie beide erfasst worden mit einem tiefen Erbarmen. Sie haben gesehen, was für eine Not dem Beduinenstamm ist. Und das Herz hat sie richtig übergeflossen und sie haben angefangen zu rennen. Sie haben wirklich weinen. Sie haben nicht mehr können stoppen. Aber nach einem langen Gebet ist der Ahmed nicht geheilt worden. Sie hat gedacht, leck, jetzt haben wir völlig versagt. Wieso hat Gott uns in die Situation hineingeführt? Bis sie hat gemerkt, dass der Scheich vor ihnen gestanden ist, Tränen überströmt. Und er hat gesagt, könnt ihr so für mich beten, wie ihr jetzt gerade für den Ahmed betet hat. Er hat das Erbarmen gesehen, das die zwei Menschen erfasst hat. Und obwohl das Gebet nicht ist beantwortet worden, hat er gesagt, ich will den gleichen Gott kennenlernen, der euch, euer Herz so berührt hat. Und wenn ein Scheik sein Leben Jesus zuwendet, dann ist es eben nicht nur ein Scheik, sondern der ganze Stamm. Und selbst dann, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich versagt, glaubt es nicht. Gott braucht sogar das. Ich würde gerne beten zum Abschluss. Herr, ich danke dir, dass du uns einfach ganz neu kannst mit deiner Barmherzigkeit erfassen. Dass du uns ganz neu kannst einfach unser Herz erfüllen mit dieser Liebe, die nur du kannst geben. Die einzigartig ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedes Einzelne hier neu einfach zeigst, wie barmherzig du uns selber siehst, in unserer Not, wo wir drin stehen. Aber dass du uns auch die Liebe schenkst, die Barmherzigkeit für andere Menschen, Herr, damit dein Licht aufleuchtet und kann sichtbar werden für alle. Herr, berührt unser Herz und komm du mit uns in den Alltag, wo wir drin stehen. Und lass uns nicht einfach in der Komfortzone verharren, sondern erwarte, dass du durch uns und mit uns wirkst in dieser Welt. Amen.